Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast, mit dem du deine Gesundheit in die eigenen Hände nimmst. Deine Gastgeber sind Dr. Pia Hartmann und Dr. Moritz Binder. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt. Heute wieder mit dem Traumduo Pia Marie Hartmann und Moritz Binder. Liebe Pia, du hast uns wieder einen allgemeinmedizinischen Klassiker mitgebracht.
Richtig, ich habe die Blasenentzündung heute nochmal vorbereitet. Harnwegsinfektionen oder Zystitis, so nennen wir das alles in der Fachsprache. Und das ist eben ein Problem, was mir täglich begegnet in der Praxis, vor allem bei Frauen eigentlich fast jeden Alters. Ja.
Was ist denn ein Harnwegsinfekt oder eine Blasenentzündung, wie man eben im Volksmund sagt?
Genau, also die Blase, das ist ja das Organ in unserem Unterleib, was den Harn sammelt, also unseren Urin. Und das ist ja im Endeffekt die Flüssigkeit, die aus dem Blut herausfiltriert wird, also unsere Nieren. Das sind ja ganz krasse Organe. Du hast immer besser die Zahlen parat, aber die filtern extrem. Ja,
schalte genau, das ist dein Thema, aber damit ich hier direkt auch ein bisschen klugscheißern kann. Ich glaube, 25% des gesamten Blutvolumens, das unser Herz ausdrückt und das dann in die Blutbahn gegeben wird, das landet in der Niere oder den Nieren. Also 1/4 des gesamten Blutvolumens, obwohl die Nieren anteilig im Körpergewicht irgendwie nur 1-2% ausmachen.
Das sind unfassbar viele Liter, die am Tag durch die Niere fließen.
Genau. Also so, das ist halt total krass, wenn man sich überlegt, das Herzzeitvolumen, das den ganzen Körper versorgt, das wird dann auf 2 so kleine Pupsorgane so stark verteilt und die kriegen so viel ab. Warum brauchen die Nieren das? Weil die halt 1000 verschiedene Aufgaben haben, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Also die regulieren Elektrolyte mit und so weiter und so fort. Also die Nephrologen, die Nierenspezialisten, das sind aus meiner Sicht die unterschätzten echten Cracks, weil die richtigen Plan haben davon, wie so internistisch unser Körper funktioniert, weil die Nieren eben an so vielen Stellen irgendwie mitregulieren. Und das Wesentliche, wofür die Nieren eben bekannt sind, ist diese Filterfunktion, und das machen die auch ganz hervorragend. Das heißt, dieses viele Blut, das da hingeschickt wird, das wird einmal filtriert. Also die Nieren, die funktionieren nach dem Prinzip, ich hole alles raus aus dem Blut, alle Zellen, alle Proteine, alles, was da irgendwie rumschwimmt. Und dann wird das, was heilig ist, was wir brauchen, das wird wieder ins Blut reingegeben und der Rest wird über den Harn ausgeschieden. Das heißt, irgendwelche Toxine und Harnstoff und weiß der Geier was, das landet im Urin und dann in der Toilette. Und aber das gute Zeug, also zum Beispiel diese kleinen Proteine, die irgendwie wertvoll sind und die der Körper braucht und eben Blutsalze und sowas, das wird danach wieder ins Blut reingegeben und schwimmt dann eben weiter durch den Blutkreislauf.
Genau, das hast du super zusammengefasst.
Und danke.
Ich will jetzt mich ja wir wollen uns heute auf die Blase spezialisieren. Und jetzt haben wir diesen Vorlauf gemacht, weil ich eben erklären wollte, dann dieses filtrierte Blut, das ist eigentlich der Urin. Und der landet dann in den rechts und links in den beiden Harnleitern und wird dann in der Blase gesammelt. Wäre ja ziemlich unpraktisch, wenn das da die ganze Zeit raustropfen würde. Es wird dann in der Blase gesammelt und wenn die Blase voll ist, dann meldet sie sich und dann müssen wir zur Toilette und das wird dann durch die Harnröhre abgeleitet. Das heißt, wir haben 2 Harnleiter rechts und links, die von den Nieren beide zur Blase fließen. Die Blase kann man sich wirklich wie so einen Luftballon eigentlich vorstellen, der sich langsam füllt mit Flüssigkeit oder eine Wasserbombe fast eher. Und da gibt es dann eben einen gemeinsamen Abfluss, die Harnröhre, über die der Urin dann abgeleitet wird. Und das Spannende ist jetzt, du hast es gerade schon gesagt, dass da ganz viel gefiltert wird und der Urin selber, der ist aber eigentlich keimfrei, sagen wir. Also da sind keine Bakterien, keine, wie soll man sagen, Lebewesen eigentlich sozusagen drin. Kleinste Lebewesen, die wir ja sonst an ganz vielen Stellen in unserem Körper haben, im Darm, Mikrobiom, da sprechen wir vermutlich auch gleich nochmal ein bisschen mehr drüber. Aber genau, da gibt es überall kleinste Lebewesen in unserem Körper, die mitwirken. Aber in diesem Harn, in der Blase, da sollen die nicht sein. Und beim Harnwegsinfekt ist es jetzt so, dass aus eigentlich immer von unten herauf, also entweder von der Harnröhre selber, vom Scheideneingang, vom Darm, irgendwelche Bakterien es schaffen, da hoch zu kriechen Richtung Blase. Und da gehören die eigentlich nicht hin. Wenn die das aber trotzdem schaffen, dann entzündet sich die Blase. Genau.
Was habe ich dann für Beschwerden, klassisch?
Ja, es brennt, es tut weh, ich muss ständig zur Toilette, ich habe immer das Gefühl, oh, ich muss gleich wieder, genau, Wasser lassen. Wenn ich Pech habe, kann ich auch Fieber entwickeln. Wenn ich richtig Pech habe, kann dann diese Infektion sogar die Blase überschreiten und hochwandern Richtung Nieren. Da wird es dann immer auch ein bisschen gefährlicher. Dann kann ich Rückenschmerzen bekommen. Der Urin kann blutig werden. Genau, das sind eigentlich so die Klassiker erstmal.
Genau, im allerschlimmsten Fall kann man eine Sepsis bekommen, also eine Blutvergiftung, wenn eben diese Bakterien nicht nur in der Niere landen, sondern dann systemisch im Organismus sich ausbreiten. Aber der Großteil der Harnwegsinfektionen, die du eben auch in der allgemeinmedizinischen Praxis siehst, machen eben den Großteil aus und die sind zum Glück relativ unspektakulär. Die sind zwar nervig und sind insbesondere, wenn sie rezidivierend auftreten, auch eine Herausforderung, aber erstmal muss man da keine Sorge haben.
Genau, und vielleicht erkläre ich das gerne noch, weil das ja in der Praxis auch alltäglich ist, was wir dann machen, um das überhaupt erstmal rauszufinden, wenn jemand kommt mit Bauchschmerzen, dem Gefühl, ständig zur Toilette zu müssen, brennen und so, dann machen wir eben so einen sogenannten U-Sticks. Das heißt, wir haben so ein kleines Stäbchen, was wir in den Urin hineinstecken. Und da ist eben immer wichtig, dass man auch möglichst einen Urin gewinnt, der nicht schon lange rumliegt, sondern wir sagen Mittelstrahlurin. Das heißt, man lässt so den ersten Urin einmal in die Toilette wischen, nimmt dann die zweite Portion und dann lässt man sein Becherchen wieder zur Seite. Genau, weil man dann am ehesten diese Keime einfängt, die wirklich oben in der Blase sich schon angesiedelt haben. Und auf diesem Stäbchen sehen wir dann einerseits, ist da schon ein klein bisschen Blut drin, wenn man das nicht eh schon sieht. Und sind da so weiße Entzündungszellen drin. Und nach Nitrit schauen wir oft noch. Das ist ein Stoff, den einige Bakterien produzieren, die dann in der Blase sitzen. Und man kann sich das eben jetzt so richtig schön vorstellen. Das heißt, diese Blasenschleimhaut, also das ist ein Gewebe, wenn das sich eben entzündet, dann blutet das, wie andere Entzündungen auch bluten können, und bildet diese weißen Blutzellen, die Leukozyten. Und da schauen wir dann, sind da schon kleine Spuren drin oder ist das auch schon mehr? Und das sehen wir dann auf diesem U-Sticks. Genau.
So, und die relevante Frage, wie so oft, die sich dann anschließt, ist, was kann man denn machen? Jetzt haben wir also einen bakteriellen Infekt in der Blase. Was macht man bei bakteriellen Infekten in der Hausarztpraxis?
Ja, also klassisch ist natürlich, dass man zum Antibiotikum greift. Und das muss man auch immer mal, gerade wenn das schon wilder wird und Richtung Nieren steigt oder Richtung Sepsis, dann kommt man um eine Antibiotikatherapie nicht drumherum. Besser ist es aber, wenn man drumherum kommt. Und das würde ich auch einmal kurz erklären, warum das eigentlich besser ist, wenn man da drumherum kommt. Das ist einfach so, jede Antibiotikatherapie, die wir geben, ganz egal auf welcher Ebene, die stört, also die Antibiotika selber, die sollen ja die Keime abtöten, die wir nicht haben wollen. Und leider töten die aber auch immer Keime ab, die wir eigentlich haben wollen. Also wie ich gerade schon sagte, wir haben diese diversen Schleimhäute und Bereiche in unserem Körper, wo wir eigentlich ein gesundes Keimspektrum haben wollen. Und wenn wir Antibiotika geben, dann wird das meistens auch platt gemacht. Und wenn das platt ist, dann fangen wir uns im Nachgang dann wieder viel schneller was ein. Bei der Blase ist es eben so, dass wir durch eine Antibiotikatherapie auch das gesunde Keimspektrum eigentlich, was ich mal sage, was unten am Beckenboden jetzt mal grob gesagt ist, also sowohl beim Darmausgang also vaginal von der Scheide, aber auch von der Harnröhre. Also die Harnröhre selber ist noch nicht die Blase, die hat auch noch wie so eine kleine Schleimhautschutzfunktion, wo man sich vorstellen kann, da sind so diverse Keime, die eigentlich als Wächter da sitzen und sagen, nee, hier geht's nicht weiter. Genau, weil hier in der Blase muss es steril sein, sonst entzündet sich die. Aber wenn wir Antibiotika geben, machen wir das auch alles platt und haben einfach dann wieder das Risiko, uns im Nachgang schneller Infektionen einzufangen und blöderweise auch oft dann noch blödere Infektionen, also von, sage ich mal, aggressiveren Keimen, die man dann nicht ganz so leicht wegkriegt oder man noch eine zweite Antibiose dann braucht und genau, kommt dann manchmal in einen blöden Teufelskreislauf.
Und diese Antibiotika-Thematik, ich meine, ist zum einen unerschöpflich, also Mikrobiom und alles, was man dazu besprechen kann, ist so ein riesiges Themenfeld, dass wir es hier sowieso krass übersimplifizieren müssen. Und das Zweite ist, dass es so ein bisschen dogmatisch aufgeladen ist. Also wenn wir das jetzt so besprechen, dann wird es die Fraktion geben, die sagt, was, seid ihr gegen Antibiotika oder was? Und dann gibt es vielleicht auch die, die sagen, was, ihr empfehlt Antibiotika, man kann doch auch Cranberry-Konzentrat oder sowas nehmen. Also genau, das ist dann schnell so dogmatisch aufgeladen, ist genauso wie wenn ich jetzt für oder gegen Impfung bin. Das ist total dappig, diese Frage, das ist richtig, richtig unsinnig, sondern man muss es halt im Einzelfall und individuell und kontextbezogen abwägen.
Absolut.
Wie alles in der Medizin, aber leider sind die Antibiotikatherapien aus meiner Sicht auch, werden die so mechanisch monokausal, okay, X, dann folgt Y, oft angewandt. Und das ist eben unglücklich aus einigen der Gründen, die du jetzt schon erwähnt hast. Das ist aber ein Geschenk Gottes, dass wir die haben. Also wenn man überlegt, ich meine, vor 100 Jahren, da sind bestimmt regelmäßig Leute an Harnwegsinfekten einfach abgekratzt, obwohl es so ein einfacher, banaler, simpler Infekt ist, eben weil es dann in die Nieren hochgestiegen ist, weil es dann ins Blut gegangen ist und dann war Ciao Kakao. So, heute gibt es Antibiotika, die super gut vertragen werden, wo man wirklich in aller Regel keine Nebenwirkung hat, wo man nichts von merkt. Die nimmt man, ja, unser
ja,
Lieblings...
einmal bis dreimal. Also es gibt...
Genau, einmal, das ist meistens nicht ideal, aber es gibt Pifmicillam, wunderschönes Antibiotikum. Sind man halt 3 Tage und dann ist, fertig ist der Lack und dann ist der Infekt weg und dann ist meistens alles gut. Und wenn man das jetzt alle 5 Jahre mal nimmt, meine Güte, das wird man schon überleben.
Ja, und das ist eben, wie du sagst, super individuell und man muss immer die Pro und Kontras auf beiden Seiten auch abwägen, weil ein Infekt lange auszusitzen macht es im Zweifel auch noch viel schlimmer. Also die Keime vermehren sich und genau, es wird einfach alles noch blöder und ich brauche dann eine längere Therapie, als wenn ich vielleicht auch mal sage, Mist, erste Zeichen, ich habe aber morgen eine Prüfung oder muss reisen. Komm, dann haue ich jetzt einmal direkt drauf und krieg's vielleicht sogar mit so einem Einmal-Antibiotikum hin. Aber wie gesagt, es ist super individuell. Aber sozusagen die Grundmessage ist, kriege ich es schnell mit und deshalb machen wir auch den Podcast, kriege ich schnell mit, was los ist und was kann ich eigentlich dann direkt tun, um möglicherweise diese Antibiotikatherapie erstmal zu umgehen, weil es, wenn es ohne klappt und problemlos geht, schöner ist.
Hey Pia, wenn ich es jetzt früh mitkriege, was kann ich dann eigentlich machen?
Ja, genau. Also wichtig vielleicht nochmal, wann fange ich mir das eigentlich überhaupt ein? Es hat oft was zu tun insgesamt mit einem schwacheren Immunsystem und Stress tatsächlich, weniger Schlaf. Bei der Blase ganz oft, wenn ich mich verkühlt habe, das sind wirklich Klassiker und da reichen manchmal schon kalte Füße oder ein kalter Luftzug. Genau, Geschlechtsverkehr ist auch oft ein Klassiker und zu wenig trinken. Ja, also das ist auch oft chronisch, ja, dass zu wenig getrunken wird und dann das ist auch gar nicht so leicht, das umzustellen, gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Das sollte man natürlich primär schon ein bisschen vermeiden, aber wenn man dann merkt, oh, es brennt, dann ist genau wichtig, auf diese Sachen auch Acht zu geben. Das heißt unbedingt super, super warm halten, Füße schön warm halten, Beine warm halten, Ohren warm halten und dann regelmäßig trinken. Da gibt es Blasentees, kann man aber auch einfach Wasser trinken, gibt... Ja, auch den Beerentraubenblättertee, der auch von der Leitlinie her empfohlen wird, den gibt es in Apotheken oder in Drogeriemärkten. Also direkt starten, ganz viel zu trinken. Kann man sich ja vorstellen, diese kleinen Keime, die sich da gerade ansiedeln wollen, wenn die direkt ausgespült werden, das ist eigentlich das A und O. Was ich immer gern sage, was oft gut funktioniert, weil viele sagen, oh, ich schaffe das aber nicht mit dem Trinken, ich vergesse das einfach, kriege das einfach nicht hin. Genau, weil man sich einfach ein Glas auf die Toilette stellt und jedes Mal, wenn man sowieso zur Toilette geht, füllt man direkt sozusagen sein Wasser wieder nach, trinkt da irgendwie so ein 300 Milliliter Glas wieder leer und dann hat man sich direkt wieder aufgefüllt. Genau. Gerne den Unterleib insgesamt nochmal gezielter warm halten mit Wärmflaschen oder auch Sitzbädern. Kann man auch mal mit Kamille zum Beispiel machen oder Eichenrinde oder Tanolakt ist so ein Präparat, das kriegt man in der Apotheke. Genau, dann gerne auch ein Sitzbad mal machen. Und man darf auch, auch ein Schmerzmittel nehmen. Ja, also wenn man einfach wirklich merkt, es brennt so, genau, gerne nehmen. Man soll aber dann nicht dafür auf die anderen Sachen verzichten. Das ist natürlich wichtig. Und noch eine Sache habe ich nämlich dann auch oft, dann sage ich, soll ich sie nicht lieber krank schreiben? Nein, kriege ich schon hin. Was aber total wichtig ist, dass man, wenn man den Harndrang hat, auch zur Toilette geht. Weil wenn man das ständig zurückhält, naja, was passiert? Dann bleiben die Keime eben da und vermehren sich fleißig. Das sind eigentlich die wichtigsten Erstmaßnahmen. Und so früher, umso besser man das starten kann.
Super. Jetzt hast du so eine gute Liste, von der du hier so halb abspickst. Steht da noch was drauf?
Nee, das war jetzt, glaube ich, so für den akuten Harnwegsinfekt das Wichtige.
Super.
Ja.
Jetzt hattest du als Schlagwort noch vorgeschlagen vorhin, bevor wir auf die Aufnahmetaste gedrückt haben, dass wir auch über rezidivierende Harnwegsinfekte sprechen. Also was ist denn, wenn der immer wieder kommt?
Ja, genau. Also wenn man jetzt, man hat das vielleicht hingekriegt, ja, mit diesen Erstmaßnahmen auch die Antibiotikatherapie zu umgehen, oder man hat es vielleicht auch nicht geschafft, es ist schlimmer geworden, man hatte was, ja, es ist aufgestiegen, man musste doch zur Antibiose greifen, dann ist es wichtig, was mache ich dann, um einen wiederkehrenden Infekt wieder vorzubeugen, oder wenn ich eben eh schon so eine Kandidatin bin, die immer wieder dazu neigt, was mache ich, um dem insgesamt vorzubeugen. Und da gibt es relativ viele Empfehlungen, die teilweise ähnlich sind. Also das Trinken bleibt das A und O. Immer wieder viel trinken. Aber es gibt noch mehr Sachen. Also zum Beispiel Baumwollunterwäsche ist total wichtig, weil mit so Synthetikwäsche sich einfach auch schneller, wird es irgendwie schneller warm und man schwitzt. Und da können sich, das mögen die Keime, da können die sich wieder gut verbreiten. Also Baumwollunterwäsche und es soll nicht zu eng sein, also dass irgendwie gut Luft da an den Intimbereich kommt. Genau, habe ich vorhin schon erwähnt beim Geschlechtsverkehr. Da wäre super, wenn man direkt danach einmal auch zur Toilette geht, damit, falls Keime hochgeklettert sind, die wieder ausgespült werden. Und dann gibt es aber auch noch ein paar Präparate, die man einfach nehmen kann. Da gibt es zum Beispiel Demanose, das ist so eine bestimmte Zuckerart, die verhindert das Auftreten von insbesondere E. coli-Bakterien, die sich sehr gerne da als Blasenentzündungsbakterien entpuppen. Oder hast du vorhin schon gesagt, Cranberry-Präparate, also Cranberry-Kapseln gibt es da und gibt es in der Apotheke oder auch im Drogeriemarkt gibt es auch Säfte. Genau, die trinkt man oder schluckt man und die reichern sich dann aber in der Blasenschleimhaut an und produzieren so einen Stoff, den die Bakterien auch in der Regel nicht mögen. Also da kann man ruhig sozusagen diese ganze Blasenwand damit ganz gut stabilisieren. Und was auch noch ganz gerne eingesetzt wird, ist Angozin. Das ist ein Präparat mit Brunnenkresse, genau, was insgesamt das Immunsystem auch stabilisiert. Kann man auch bei anderen Infekten einsetzen. Das mache ich hier gerade zum Monolog, macht aber nichts, oder?
Ja. Nee, super.
Ja, genau. Das ist sozusagen alles, was ich für die Blasenschleimhaut tun kann. Ich kann aber sozusagen auch noch diese Barriereschutzfunktion an, also vaginal an der Scheide und am Darm unterstützen. Da kann ich zum Beispiel Milchsäurebakterienpräparate nehmen, die dafür sorgen, dass diese ganzen schönen, gesunden Keime, die wir haben wollen, vaginal sich schön vermehren. Genau. Und insbesondere bei Wechseljahrsbeschwerden kann man auch mal überlegen, noch eine Hormontherapie, eine Hormonsalbe oder Zäpfchen dazu zu nehmen, die die Schleimhaut da einfach noch mal ein bisschen unterstützen, dass die nicht so anfällig ist. Genau, das war jetzt gerade mal so ein bisschen mein Bashing an Präparaten. Das bespreche ich aber gern auch persönlich in der Sprechstunde noch. Wo du natürlich jetzt auch nochmal schreist, ja, unbedingt, ist natürlich auf den Schlaf zu achten, weil es gibt, glaube ich, fast kein Mittel, was unser Immunsystem besser stabilisiert als ein ausgewogener, ausreichender, guter Schlaf.
Absolut. Also es klingt immer so ein bisschen lame und es ist trotzdem so wahr. Also ich sage immer, wenn Leute nicht wissen, wo sie anfangen sollen, wenn sie ihren Lebensstil sortieren wollen, sollen sie mit dem Schlaf beginnen. Weil das ist die Basis für alles. Wenn das irgendwie gut sortiert ist, dann floppt alles andere besser. Und bei den akuten Infekten, das ist jetzt nicht harnwegsspezifisch, aber genau, bei so akuten, ja, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Da gibt es so witzige Studien. Also es gibt eine wunderschöne Interventionsstudie. Da haben die den Probanden so Rhinoviren in die Nase getropft. Also halt so Erkältungsviren. Und dann haben sie, glaube ich, 2 oder 3 Gruppen gemacht und die eine Gruppe halt normal schlafen lassen, die eine ein bisschen schlafrestriktiert und die dritte dann ganz krass. Ich habe leider jetzt die akuten Zahlen nicht, die konkreten Zahlen nicht parat. Aber was definitiv rauskam, ist, dass die Infektionshäufigkeit, also die klinische Infektsymptomatik, die dann tatsächlich aufgetreten ist, in der Gruppe, die also am wenigsten geschlafen hat, statistisch signifikant und klinisch sehr relevant erhöht war. Das heißt, es ist ja wie immer so, dass wir einfach einem Keimspektrum ausgesetzt sind, konfrontiert werden, wenn wir irgendwann eine Türklinke fassen und uns dann die Augen reiben oder irgendwie in die Nase fassen. So, dann haben wir den ganzen Tag Kontakt mit diesen Erkältungs- und auch anderen Viren und Bakterien. Die führen niemals linear monokausal zum klinischen Infekt, sondern nur dann, wenn eben die Umgebungsbedingungen so sind, dass sich diese Erreger dann ausbreiten können. Und da steigt eben die Wahrscheinlichkeit, wenn unser Immunsystem als ein wesentlicher Faktor zur Infektabwehr geschwächt ist. Und das wiederum ist ganz, ganz eng mit dem Schlaf korreliert. Das heißt, wenn ich jetzt merke, ups, ich bin auf der Toilette und es zieht ein bisschen, dann tue ich sehr, sehr gut daran, wenn ich eben schaue, dass ich an dem Abend super penibel auf meine Schlafhygiene achte, frühzeitig ins Bett gehe, meinem Organismus einfach die Erholungszeit gebe, dass sich dann in der Nacht natürliche Killerzellen und alle anderen wichtigen Immunplayer bilden können, damit die diesen Infekt, der sich da anbahnt, der aber noch nicht richtig da ist, dass die den direkt im Keim ersticken, im wortwörtlichen Sinn, und einfach platt machen. Das ist wahrscheinlich besser als alle Cranberry-Kapseln und Antibiotikagaben, die man dann im Nachhinein machen kann, ist eben, wenn man merkt, ah, da kommt was, sich mit seinem Schlaf so aufzustellen, dass das Immunsystem einfach super, super, super fit ist.
Ja, richtig schön. Also Schlaf ist echt so eine Wunderwaffe, sage ich mal. Und genau, man kann mit keiner Tablette das wettmachen, was man eigentlich mit so einem schönen Schlaf hinkriegt.
Ja, und eben in vielerlei Hinsicht. Also ist ja nicht nur jetzt bei akuten Infekten, sondern auch langfristig. Also wenn man auf alles, woran wir im Westen krank werden und sterben, guckt, dann tut man einfach sehr, 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 sehr gut daran, seinen Schlaf zu sortieren, weil das sich einfach auszahlt.
Könnt ihr euch vorstellen, der Moritz und ich, wir sagen dann abends, oh komm, um 8 Uhr, komm, wir gehen ins Bett, das ist das Schönste, was es gibt, gehen direkt mit den Kindern schlafen, so gesund. Ich weiß, es klappt nicht immer so, man hat viel zu tun, aber es ist extrem, extrem wichtig und wir brechen eine große Lanze fürs Schlafen.
Genau, und natürlich ist es nicht so einfach immer, wie du sagst, also als ob wir jemals schon mal um 8 im Bett waren. Das passiert ganz, ganz, ganz selten. Aber ich glaube, wir haben beide die Erfahrung gemacht, dass es sich so im Alltagserleben auch auszahlt. Also wenn ich nur 6,5 Stunden schlafe, dann bin ich einfach am Folgetag nicht so fit, habe nicht so gute Laune, quäl mich irgendwie beim Sport ein bisschen mehr und so. Alles ist ein bisschen träger und schwieriger, als wenn ich halt meine 7,5, 8 Stunden geschlafen habe. Da macht das Leben auch einfach noch mehr Spaß.
Also ich sehe schon, Moritz, wir müssen unbedingt noch mal eine Folge zum Thema Schlaf machen. Du hast auch schon ein paar dazu alleine gemacht, aber fände ich richtig gut, wenn wir noch mal so direkt auch in Zusammenhang mit Infekten noch mal eine Folge zum Thema Schlaf machen, weil jetzt möchte ich noch mal was zur Blase sagen, bevor ich auch eigentlich, glaube ich, meinerseits dann fast alles gesagt habe zur Blase. Jetzt ist es bei allen Organen so, dass man die auch ein bisschen ganzheitlich betrachten kann. Und ich finde, bei der Blase trifft es aber oft zu, was man so auch im Volksmund hört. Also man kann sich die Blase so ein bisschen vorstellen. Das ist so ein Grenzorgan, die ähnlich wie andere Organe auch die Lunge oder so eine Grenze zwischen innen und außen machen. Und tatsächlich ist aber oft so ist, wenn ich zu wenig schlafe, wenn ich Stress habe, dass dann diese Grenze nicht mehr so gut gewahrt werden kann zwischen innen und außen.
Also darf ich kurz ergänzen, Grenze zwischen innen und außen ist für uns so trivial, aber vielleicht, wenn jemand diesen Gedanken das erste Mal hört, unsere Leber zum Beispiel, die hat ja keine Kontaktfläche zur Außenwelt in dem Sinn. Die ist da irgendwo im Bauch drin und da fließt halt das Blut durch so, aber das ist jetzt keine Kontaktfläche. Die Blase, die ist aber letztlich Körperoberfläche, genauso wie der Darm. Also
Oder die lustigerweise auf die Lunge sozusagen so ein bisschen, ja.
Genau, also.
Vielleicht auch mal eine Folge machen, wie so diese Organe entstehen. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja.
Genau, so embryologisch kann man sich das cool herleiten und dann halt, genau, überlegen. Also die Bakterien, die beim Harnwegsinfekt in die Blase krabbeln, die kommen ja irgendwie von außen. Das geht jetzt bei der Leber zum Beispiel nicht oder bei der Milz oder so. Da müssen die irgendwie übers Blut zum Beispiel dahin kommen. Aber deswegen haben wir da Körperoberfläche, so eine Einstülpung sozusagen. Und deswegen kann man da genau diesen Gedanken formulieren, dass es eben die Grenze zwischen Innenwelt und Außenwelt ist.
Genau, also die Blase ist eines dieser Organe, die da an dieser Pforte steht zwischen innen und außen. Die haben aber, diese Organe sind sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Funktionen. Und bei der Blase, ich habe mal gehört und das fand ich eigentlich ganz cool, die Blase ist wie so ein dreijähriges Mädchen. Also wie ist so ein dreijähriges Mädchen? Eigentlich ganz fröhlich hoffentlich, aber braucht viel Rhythmus und viel Sicherheit, um sich wohlzufühlen. Und das ist bei der Blase auch oft so. Die braucht eigentlich viel Rhythmus und Geborgenheit und Sicherheit, damit es der gut geht. Und das sind oft innere Themen, wenn da sozusagen gerade was nicht stimmt, dass man sich eher eine Blasenentzündung einfängt. Also wenn ich mich eigentlich gerade verunsichert fühle, wenn ich aus dem Rhythmus bin, hat auch was mit Halten und Loslassen zu tun. Gell? Ist ja auch beim Wasserlassen so. Also halte ich vielleicht gerade was an mir, was gar nicht zu mir gehört oder habe ich meine Grenze nicht richtig gesetzt von etwas, also ist mir da was zu nahe getreten, auch seelisch, sage ich mal. Genau, und ja, bei der Blase finde ich zum Beispiel mit dem Geschlechtsverkehr, das ist ja wirklich auch oft, dass Patientinnen dann in Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr Blasenentzündung haben, da nochmal zu schauen, wie ist es eigentlich mit der eigenen Grenze, habe ich die gut gesetzt, wo liegt die, wie kann ich besser verbalisieren, was ist innen, was ist außen, was will ich zu mir lassen, was will ich nicht zu mir lassen. Bei der Blase finde ich es einfach oft sehr passend, auch dann mit der Therapie, weil es in der Therapie, haben wir jetzt gerade gesagt, wenn ich dann drauf achte, wie kann ich den Rhythmus wiederherstellen, wie kann ich da richtig meine Wärme auch bei mir behalten und schaue, dass dieser Bereich nicht auswärmt. Es erfordert meistens viel Selbstfürsorge und auch oft eine Grenzsetzung. Ich muss mir da Zeit nehmen dafür und muss mich abgrenzen, muss mich so ein bisschen einigeln, damit das oft gelingt.
Und der Harnwegsinfekt, der schafft wie eine Legitimierung dafür. Also wenn ich den habe, dann habe ich die Erlaubnis, mir das zu nehmen in dem Moment, was ich vielleicht brauche und was mir dann gut tut.
Im besten Fall. Das gelingt auch nicht immer. Also genau, oder ich, das ist auch ja unsere Rolle oder meine Rolle dann auch oft, dass ich sage, so, das ist jetzt wichtig, das ist jetzt ein wichtiges Thema, auch darauf zu achten. Und wie kann das gelingen, dass jetzt sozusagen da diese Grenze wieder geachtet wird? Ja.
Und das ist einfach ein Angebot, dieser Gedanke. Also ich finde bei so Krankheitsdeutungsgebung, das ist natürlich immer was total Individuelles. Und wenn ihr das hört und vielleicht gerade sogar einen Harnwegsinfekt habt und da in Resonanz geht und denkt, ha, das passt irgendwie, dann freuen wir uns. Und wenn ihr sagt, was ist das für ein küchenpsychologischer Schwachsinn, naja, dann vergesst das halt wieder.
Richtig, genau. Aber ich wollte einfach diesen Gedanken noch hinzufügen, weil es bei der Blase, finde ich, oft treffend ist. Zumindest erlebe ich das oft in der Sprechstunde. Also wichtig, nach den Grenzen nochmal schauen, Selbstfürsorge beachten, Wärme, Rhythmus, Ruhe, Achtsamkeit, Entspannung. Ja, das wären so schöne Schlagworte vielleicht ja jetzt zum Ende.
Ja, das war schon ein bisschen wie eine Zusammenfassung. Du bist aber die Zusammenfassungsgroßmeisterin. Magst du nochmal einen Schritt zurück auf das Big Picture und die wesentlichen Gedanken aus diesem Podcast werfen?
Ja, das kann ich gerne machen. Also wir haben über die Blasenentzündung gesprochen. Wo sich Keime in einem eigentlich sterilen Organ ansiedeln, das eigentlich nicht sollen. Wir haben darüber gesprochen, dass es schön ist, wenn man es schafft, Antibiotika zu vermeiden, um die gesunde Standortflora zu wahren. Wir haben dann darüber gesprochen, was man bei einem akuten Infekt tun kann. Das Wichtigste ist Trinken und Wärme und Ruhe. Und dann, was man tun kann bei rezidivierenden Harnwegsinfekten. Das ist das Gleiche und man kann aber diese Schleimhautbarriere und die Blasenschleimhaut selber nochmal mit unterschiedlichen Präparaten pflegen.
Sehr schön. Liebe Pia, vielen Dank durch diesen Ritt der Blasenentzündungsthematik. Und euch danken wir wie immer fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Und bleibt gesund, in deinen Worten. Tschüss.